Das Thema klingt auf den ersten Blick nicht so attraktiv. Das Thema lautet nämlich Buße. Buße, das ist ein Thema, das auch durch das Reformationsjubiläum in den Blickpunkt rückt, könnte es zumindest. Denn die 95 Thesen, die Martin Luther damals formuliert hat und veröffentlicht hat, die haben eigentlich nur dieses eine Thema, nämlich Buße. Wie sieht Buße gut aus? Wie sieht Buße nicht so gut aus? Und die erste These von Martin Luther lautete damals: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und ich lade euch ein, lade Sie ein, dass wir entdecken, was Buße ist von der Bibel her. Wir werden auch entdecken, dass es etwas ganz anderes ist als das, was wir so gemeinhin drunter verstehen. Und mein Wunsch, mein Ziel, mein Gebet ist, dass wir vor allen Dingen entdecken, Buße ist was Gutes. Etwas, worüber man sich freuen kann. Das wird hoffentlich im Lauf der Predigt noch deutlich werden. Psalm 51 ist einer der sogenannten Bußpsalmen. Die Psalmen haben ja unterschiedliche Themen und in 7 dieser Psalmen geht es vor allen Dingen um dieses Thema Buße. Wobei ich das letzte Mal jetzt gebrauche, dieses Wort, und werde jetzt in Zukunft in der Predigt von Umkehr reden. Weil nämlich das Wort Buße, wie wir das gebrauchen, hat einen völlig falschen Zungenschlag, der uns an dieser Stelle in die Irre führt. Also wenn der Frank demnächst auf dem Weg nach Kassel immer mal wieder zu schnell fährt und Blitz macht, dann kriegt er was aufgedrückt? Buße. Genau. Das kam so schnell, dass ich vermute, da gibt es gewisse Erfahrungen. Er schüttelt energisch den Kopf, das könnt ihr ja nachher noch klären. Genau, Bußgeld. Also, man wird bestraft. Und wenn ich den Eindruck habe, jemand hat was Schlechtes gemacht und ich drohe ihm, dann sage ich, das wirst du mir büßen. Auch da steckt dieser Begriff Strafe drin. Und das hat mit dem, wie dieses Wort in der Bibel gebraucht wird, wenig bis nichts zu tun. Deswegen Umkehr. Überschrift: Notwendende Umkehr. Und 3 Punkte dazu. Notwendende Umkehr setzt Sündenerkenntnis voraus. Sie führt zur Bitte um Reinigung und sie ermöglicht neues Leben. Der erste Punkt: Umkehr, die Not wendet, sie setzt Sündenerkenntnis voraus. Dieser Psalm im ersten Vers war davon die Rede, ist von David. Er hat ihn gedichtet in einer ganz bitteren Situation seines Lebens. Er hatte Ehebruch begangen, aus dieser Beziehung war ein Kind entstanden und um das zu vertuschen, hatte David dann gleich noch einen Mord in Auftrag gegeben, einen Mord befohlen. Und David hat ganz gut damit leben können. So wie das im zweiten Buch Samuel geschildert ist, hat es mindestens 9 Monate gedauert, bis ihm überhaupt gedämmert hat, das könnte jetzt auch alles irgendwie falsch gewesen sein. Ehebruch, Mord, ihm ging es damit im Großen und Ganzen gut. Und er kommt erst zur Besinnung, als Gott ihm einen Propheten auf den Hals schickt, sage ich mal, Nathan. Und dieser Prophet Nathan konfrontiert ihn dann mit seiner Schuld. Und erst dann entdeckt David erschrocken, tief erschrocken: Stimmt, was ich gemacht habe, ist nicht gut, es ist sogar sehr schlecht. Und da bekennt er 2. Samuel 12, Vers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Oder in unserem Psalm 51 im Vers 5 und Vers 6 sagt er so: Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was dir missfällt. So behältst du Recht mit deinem Urteil, rein stehst du da als Richter. Also David hat Sündenerkenntnis erst sehr spät gehabt, erst als Nathan ihn damit konfrontiert hat. Lasst uns darüber nachdenken, wie das überhaupt vor sich geht. Wie kommt ein Mensch dazu, dass er Sünde erkennt, Schuld in seinem Leben entdeckt? Dazu 3 Schritte. Das Erste, was wir dazu brauchen, oder das Erste, was dazu dient, ist einfach Gottes Wort. Ihr seht hier vorne eine Tafel, wo die 10 Gebote draufstehen, und das ist schon ganz gut. Ich habe mal eine ganze Weile, so vielleicht so als Anregung, mal morgens in meiner stillen Zeit das so gemacht, 2 Wochen lang immer an jedem Tag mich mit einem Gebot so ein bisschen beschäftigt und so gefragt: Hat das was mit deinem Leben zu tun? Mach das mal. Das öffnet einem die Augen. Man sieht Dinge, die man vorher nie gesehen hat, und dann merkt man, ne? Das ist wie ein Spiegel, in den man hineinschaut. Vielleicht geht es euch wie mir, ich gucke nicht so oft in den Spiegel und gehe dann auch schon mal aus dem Haus, dass Leute denken, hat er nicht in den Spiegel geguckt? Und dann sage ich, genau. Also ein Spiegel zeigt einem so ein bisschen, was man vielleicht dann doch mal ein bisschen verändern sollte. Hätte David das gemacht, wäre ihm das nicht passiert. Hätte David jeden einzelnen Tag sich mit den 10 Geboten beschäftigt, wäre ihm bestimmt irgendwann aufgefallen, Ehebruch, Mord, da war doch was. Von daher, das Erste, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder dem Wort Gottes aussetzen. Denn, so steht es im Hebräerbrief, das Wort Gottes ist lebendig, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Das Erste also, Gottes Wort hilft uns dabei, Sünde zu erkennen. Wenn wir dann geschult sind im Umgang mit Gottes Wort, dann ist auch das Zweite ein etwas ganz Hilfreiches. Gott hat nämlich normalerweise jedem Menschen ein Gewissen gegeben. Aber mit dem Gewissen ist das so eine Sache. Das Gewissen kann man manipulieren. Das Gewissen kann man auch falsch prägen. Also ich habe gelesen und es scheint mir glaubhaft, also ein Mafiosi in Italien hat ein gutes Gewissen, wenn er Menschen ermordet, aber ein schlechtes Gewissen, wenn er den Geburtstag seiner Mutter vergisst. Ja, also das eine macht er mit gutem Gewissen und das andere macht er mit schlechtem Gewissen. Also ich will nicht sagen, das Vergessen des Geburtstags der Mutter ist okay, aber ihr merkt, um was es geht. Ne? Man kann Dinge, die fast alle für schlecht halten, mit gutem Gewissen tun, weil man so völlig anders geprägt ist. Also das Wort Gottes prägt unser Gewissen und dann ist unser Gewissen eine gute Einrichtung, um Sünde zu erkennen. Aber man muss dieses Gewissen dann auch wirken lassen. Es gibt so einen schönen Spruch von einem Herrn Leck, der hat Folgendes gesagt, sein Gewissen war rein, er benutzte es nie. Sein Gewissen war rein, er benutzte es nie. Also so dann natürlich nicht. Und dann das Dritte, wie erkennen wir Sünde? So wie bei David und Nathan. Manchmal brauchen wir den anderen. Manchmal brauchen wir den anderen, der uns anspricht auf unsere Sünde, der uns mit unserer Sünde konfrontiert. Das ist für den, der es machen muss, gar nicht so einfach. Ich kann mir vorstellen, als Nathan von Gott den Auftrag bekam, geh doch mal zu David und konfrontiere ihn mal mit seiner Sünde, hat Nathan mal einen ganz kleinen Augenblick drüber nachgedacht, was ist eigentlich, wenn er das nicht einsieht? Und wenn der so richtig böse wird? Und als König hätte David ihn ohne weiteres um die Ecke bringen können. Aber es ist ein wichtiger Dienst, den wir aneinander zu tun haben, den wir einander auch tun müssen und umgekehrt ein wichtiger Dienst, den der andere an uns dann auch tun kann. Und es ist wichtig, dass wir dem anderen das auch ein Stück erlauben und gestatten. Rick Warren in seinem Buch Leben mit Vision hat einen, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Satz geschrieben und der Satz lautet sinngemäß, haben Sie Menschen in Ihrer Umgebung, die Sie so sehr lieben, dass sie sie auch mit ihren Schattenseiten konfrontieren? Oder haben sie nur Leute um sich rum, denen egal ist, wenn sie vor die Hunde gehen, weil ihr schlechter Charakter sich immer mehr ausprägt, weil sie sich in Sünde festgerannt haben? Also, es ist ein Akt der Liebe, dass wir auf den anderen zugehen und ihn auch mit seiner Schuld konfrontieren. Das geht nur durch Gebet. Wenn ich so eine Aufgabe als Pastor in der Gemeinde vor mir habe, dann mache ich das auch mit Zittern und Zagen und ich mache es mit ganz viel Gebet. Und wenn es etwas ist, wo wir im Ältestenkreis drüber gesprochen haben, dann bitte ich auch die anderen Ältesten zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Gespräch führe, dafür zu beten. Weil Gott Weisheit geben muss, aber weil vor allen Dingen Gottes Geist selbst Herzen berühren muss. In Johannes 16, Vers 8 beschreibt Jesus eine der Aufgaben des Heiligen Geistes und er sagte so, wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Wir können das nicht. Das ist eine der frustrierenden Erfahrungen in meinem Pastorendienst. Ich bin nach wie vor gern Pastor, aber so ein paar Sachen, da würde ich gern drauf verzichten. Und das ist so eine Erfahrung. Man geht auf Menschen zu, man versucht sie auch zu überzeugen, dass das, was sie da tun, nicht in Ordnung ist. Die gucken einen ganz freundlich an und sagen, ich habe ein gutes Gewissen dabei. Und ihr glaubt nicht, was mir Menschen alles schon erzählt haben. Christen, was sie alles mit gutem Gewissen tun. Unglaublich. Und da spüre ich immer wieder, ich kann das nicht tun. Und deswegen brauchen wir, dass der Heilige Geist an dieser Stelle wirkt. Also der erste Punkt. Notwendende Umkehr setzt Sündenerkenntnis voraus. Und dann der zweite. Diese Umkehr führt zur Bitte um Reinigung. Als David dann erkennt, stimmt, Ehebruch, Mord, ich bin ein wirklich großer Sünder, da lässt ihn das keine Ruhe mehr. Er geht nicht zur Tagesordnung über, sondern er will diese Schuld dann auch loswerden. Und ich glaube, das hat bei David auch damit zu tun, dass er bei Saul, seinem Vorgänger, erlebt hat, wie das endet, wenn man das nicht tut. Saul hatte auch als König gesündigt. Und Saul war auch konfrontiert worden mit dieser Sünde durch den Propheten Samuel. Und Saul hatte dann auch irgendwie so halbherzig gesagt, ja, schon irgendwie ja, aber ich bitte dich, Samuel, mach das nicht öffentlich. Blamier mich nicht. Ehre mich vor dem Volk. Und Samuel lässt sich darauf ein. Und das ist der erste Schritt oder der zweite schon bei Saul, der dazu führt, dass er sein Herz verstockt hat, dass Gott ihn nicht mehr erreicht hat, dass Gott seinen Geist von ihm genommen hat und dass er als König dann unbrauchbar geworden ist. Und weil David das wusste, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, war er so tief erschrocken über seine eigene Schuld. Und deswegen redet er in Vers 19 von einem geängsteten Geist und von einem zerschlagenen Herzen. Und aus diesem geängsteten Geist und aus diesem zerschlagenen Herzen heraus reagiert er so ganz anders, als Saul das gemacht hat. Und er betet im Psalm 51 es so, mit der Bitte zu Gott, wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Und in Vers 9, entsündige mich mit Hyssop, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Hyssop, das wurde im Alten Testament dazu verwendet, ist jetzt ein bisschen unappetitlich, wenn man sich so genau vorstellt. Dieser Hyssop-Zweig, dieser Büschel wurde in Blut getaucht. Ja, habt ihr, die Leute hier vorne, aufgepasst? Und jetzt tropft das Blut schon so ein bisschen da runter und dann mache ich so. Na, bis da hinten komme ich nicht. Also, das war ein Erlebnis. Ob positiv oder nicht, aber es war ein Erlebnis. Und das heißt, die Menschen im Alten Testament waren immer wieder damit konfrontiert, Vergebung ist nicht einfach mal so zu haben, sondern Vergebung kostet Blut, weil Sünde so ein großes Problem ist. Sünde ist todernst. Und das verbirgt sich hinter dieser Bitte, entsündige mich mit Hyssop. Das heißt, David ist sich bewusst, dafür muss jetzt eigentlich Blut fließen, meins. Es ist nicht damit getan, dass Gott ein Auge zudrückt, sondern das muss wirklich aus der Welt. Damals im Alten Testament stellvertretend hat Gott es erlaubt, dass Tiere sterben, vorauslaufend auf das eine Opfer von Jesus am Kreuz. Sünde ist todernst. Deswegen reden wir unter anderem heute Morgen drüber. Sünde muss aus der Welt und dazu ist Jesus am Kreuz gestorben. Wichtig ist, wir müssen wie David, wenn wir dann die Sünde erkannt haben, auch darum bitten, dass Gott das auch macht. David bittet darum. Ich habe festgestellt, seit wir jetzt in Berndorf wohnen, manche Sachen sind überall gleich. Also zum Beispiel, wenn ich will, dass mein Müll abgefahren wird, muss ich ihn an die Straße stellen. Ist ja auch so gewesen, ne? Also ich habe so gedacht, es wäre eigentlich ein ganz netter Service von der Gemeindeverwaltung. Die würden mich dienstags anrufen, würden sagen, sie denken noch dran, morgen ist Müllabfuhr, ne? Und wenn dann die Müllabfuhr morgens kommt und sieht, Mangels haben die Tonne vergessen, dann kommen die und klingeln. Also noch besser wäre, sie würden die Tonne, ne? Ja, fein, ne? Machen Sie nicht. Können Sie nicht machen, ist auch völlig in Ordnung. Gott nimmt uns gern unsere Sünde ab. Gott nimmt dir gern deine Sünde ab, aber du musst sie sozusagen rausstellen. Und an der Stelle denke ich immer, das ist so ein Stück auch Bekenntnis, ne? Gut, dass unsere Mülltonnen nicht durchsichtig sind, dass die Leute nicht sehen, was wir da alles so drin haben. Aber es ist ja ein Bekenntnis, ne? Ich habe ein Müllproblem. Ich stelle dieses Müllproblem an die Straße und wie schön, jemand kommt und nehmen die Müll, nicht die Mülltonne, sondern den Müll dann weg. Und wenn wir das dann wollen, wie David, dann gilt das, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Denn wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich sage das nicht oft, und wenn ich sage, meine ich es ernst. Das ist einer der Verse, die muss man als Christ auswendig können. Jetzt gucken mich ein paar Leute an und sagen, das meint er nicht ernst. Doch, das meine ich ernst. Das ist einer der Verse, die muss man als Christ auswendig können. Wer hat nächste Woche Gottesdienstleitung? Irgendeiner wird doch Gottesdienstleitung haben. Lothar, wenn du hier bist, frag bitte nächste Woche, wer es auswendig gelernt hat. Also nächste Woche wird das getestet. Ach, das weiß ich nicht. Könnte auf mich zurückfallen. Also nochmal, nicht witzig gemeint. Das ist wichtig, dass wir das wissen. und dass wir es praktizieren. Und dass du ganz konkret weißt, was mache ich eigentlich, wenn ich entdecke, ich habe Sünde in meinem Leben, da ist was völlig schiefgelaufen. Es ist wichtig zu wissen, das ist der Weg. Ich bekenne diese Schuld und dann habe ich das Versprechen von Gott, er vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und so kann durch Umkehr dann drittens neues Leben entstehen. Denn David war nicht nur darüber erschrocken, dass er die konkreten Sünden, Ehebruch und Mord begangen hat, sondern er blickt sehr viel tiefer. Und er erkennt, ich tue nicht nur Sünde, ich bin nicht nur einer, der sündigt, sondern Sünde sitzt ganz tief in meinem Leben. Also ich bin nicht nur einer, der lügt, sondern ich bin ein Lügner. Ich bin nicht nur einer, der die Ehe bricht, sondern ich bin ein Ehebrecher. Ich habe nicht nur einen Mord begangen, sondern ich bin ein Mörder. Und so formuliert er in Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Da steckt die schlichte Erkenntnis hinter, Menschen können nicht, nicht sündigen. Wenn ihr mir das nicht glaubt, probiert's mal. Wenn ihr ganz, ganz, ganz gut seid, schafft ihr es bis Mittwoch? Mal die melden, die sich zutrauen, dass sie das bis Mittwoch schaffen, nicht zu sündigen. Also ich, wer noch? Hallo? Nein, also ich auch nicht. Das ist unser Problem als Menschen. Wir können nicht nicht sündigen und David bringt es hier auf den Begriff. In der Kirchengeschichte hat man da von Erbsünde geredet, wobei ich diesen Begriff jetzt nicht so gut finde, weil er so ein Missverständnis birgt. Und dieses Missverständnis ist, wenn ich die Sünde geerbt habe, dann ist es nicht meine, sondern die meines Vaters, meines Großvaters und wenn ich ganz weit zurückgehe, die von Adam und Eva. Habe ich also nichts mit zu tun. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist, Menschen können nicht nicht sündigen, aber Menschen sind trotzdem verantwortlich. Im Grunde ist das so, wir finden uns in der Situation wieder als Menschen und wir spüren, wir können nicht nicht sündigen. Und wenn wir ehrlich sind, sagen wir, boah, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Im Grunde machen wir das auch ganz gern. Also nicht Verhängnis von Adam her, sondern es zeigt sich, jeder sündigt und wegen seiner eigenen Sünde kann er dann vor Gott nicht bestehen. Auch das hat Luther ganz neu erkannt und hat es ganz scharf formuliert, dass er sagt, weil die Sünde so tief in uns drin sitzt, nützt alles Bemühen nichts. Martin Luther ist unter anderem deswegen ins Kloster gegangen, weil damals gelehrt wurde, also man hat fast sowieso keine Chance vor Gott zu bestehen, wenn überhaupt dann im Kloster. Und er hat dann gedacht, also wenn es auch noch so eine kleine Chance gibt, dann will ich die nutzen. Und deswegen hat er sich im Kloster fast um Verstand gebracht, mit den Übungen. Er hat sich im Kloster, schreibt er mal im Rückblick, im Grunde auch seine Gesundheit ruiniert, weil er viel mehr gemacht hat, als erfordert war. Er hat seinen Beichtvater zum Wahnsinn getrieben. Er hat stundenlang gebeichtet, noch die kleinsten Sünden und ist wieder weg. Und der Beichtvater hat gesagt, oh, endlich eine Pause. Und 10 Minuten später stand der Kerl wieder auf der Matte. Noch mehr Sünden, die ihm eingefallen waren. Und sein Beichtvater ist dann der Satz auch in seiner eigenen Verzweiflung. Er soll bitte nicht immer nur so Puppensünden beichten, er soll mal richtig sündigen, mal Ehebruch begehen und mal einen umbringen. Und dann könnte er gerne wiederkommen. Weil einfach ja sein Gewissen so geplagt war. Und Luther hat erkannt, das sitzt so tief in mir, die Sündenverstricktheit, dass ich aus eigener Kraft da sowieso nicht rauskomme. Also, darum geht's. Unsere Tatsünden sind nur der Ausdruck dieses tiefer sitzenden Grundschadens. Und von daher ist Vergebung zwar toll, aber eigentlich muss ja mehr passieren. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, das ist eine kaputte Dachrinne. Oh, die tropft, je nachdem wie der Wind ist, wird das Wasser schon mal ins Haus gedrückt und wenn das mal ein bisschen dreckig ist, das Wasser, dann ist die Fassade dreckig. Jo. Was macht man? Klar, jeden einzelnen Tag macht man die Fassade wieder sauber, ne? Macht man so, ne? Ihr habt ein Haus. Mache ich auch so, ne? Immer drüber wischen, immer mit dem Schlauch abspritzen. Männer kärchern gerne. Putze und Farbe mit ab. Nein, machen wir natürlich nicht. Die gute Lösung ist auf dem zweiten Bild dargestellt. Ich hole einen, der es repariert. Oder? Ist das nicht die gute Lösung? Ich verstopfe das Loch. Ihr sorgt dafür, dass die Fassade erst gar nicht mehr dreckig wird. Und das betet David auch in den Versen 12 bis 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Hier steht im Hebräischen ein Wort für schaffen. Das steht eigentlich nur, wenn davon die Rede ist, Gott schafft etwas. Im Schöpfungsbericht zum Beispiel steht das. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, da steht auch dieses Wort. Und damit bringt David zum Ausdruck, das, was ich hier erbitte, kann nur Gott. Ich kann mir selbst kein neues Herz geben. Ich kann mir selbst keinen neuen Geist geben. Ich kann selbst nicht dafür sorgen, dass es in meinem Leben anders wird, sondern das muss Gott machen. Nur Gott kann so schaffen. Und jetzt lade ich euch ein zu einem wichtigen Gedankenschritt, der vom Neuen Testament her meiner Meinung nach nötig ist. David betet das und für David ist das Zukunft, das neue Herz und der neue Geist. Und wenn wir das als Christen beten, ich rede jetzt mal nur zu denen, die bewusst mit Jesus leben, dann ist das etwas, was in unserem Leben passiert ist. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn ein Mensch Christ wird, dann bekommt er, so sagt es das Neue Testament, ein neues Herz und einen neuen Geist. Der Heilige Geist zieht in unser Leben ein und deswegen ist das, was für David zukünftig ist, ist für einen Christen etwas, was schon passiert ist in seinem Leben. Und das ist eine wichtige Weichenstellung, die wir brauchen für unser Leben als Christ. Ein Vers nur dazu, Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Gott hat etwas Neues geschaffen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und Paulus schreibt nicht, das Alte wird irgendwann vergehen und das Neue wird irgendwann werden, sondern es ist. Ganz konkret, der ein oder andere von euch weiß ja sicherlich noch den Tag, wo er Christ geworden ist. An dem Tag ist das passiert. In diesem Augenblick hat Gott das neue Herz geschenkt und den beständigen Geist, Gott hat ihn in uns gelegt. Und das ist Inhalt der Jahreslosung, die wir jetzt ja ein Jahr lang vor Augen haben, immer mal wieder, wo das auch versprochen wird. Gott gibt ein neues Herz, einen neuen Geist, den Heiligen Geist. Aber für jemanden, der mit Jesus lebt, ist das schon Realität. Und aus dieser Neuschöpfung folgt neues Leben. Zuerst im Herzen des Sünders, das haben wir bei David gesehen. Nicht nur neues Leben, sondern sogar ewiges Leben. Und dann darüber hinaus. David betet in Vers 15, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Das heißt, David hat dann erkannt, wie gut ihm das getan hat, Vergebung zu erleben. Wie gut ihm das getan hat, dass er umgekehrt ist, dass er sich von Nathan seine Sünde hat zeigen lassen und dass er diese Sünde vor Gott gebracht hat. Und er hat erlebt, wie befreiend das ist. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, wie man weiterleben will, wenn man Menschen ermordet hat. Und das ist für David bestimmt nicht einfach gewesen. Aber er hat erlebt, Gott schenkt mir eine neue Perspektive. Er durfte weiter König sein und Gott hat ihn weiter auch gebrauchen können, weil er sich vor Gott auch gebeugt hat. Und David hat dann erkannt, Mensch, das ist doch eine gute Botschaft. Und das, was ich erlebt habe an Befreienden, das würde ich doch gern auch anderen weitergeben. Und so sagt er, ich will die Sünder zu dir bekehren. Das geschieht natürlich grundlegend, wenn ein Mensch überhaupt Christ wird. Viele Gesichter kenne ich nicht und ich hoffe, dass ihr hier sitzt und Christen seid, aber es kann ja auch ganz anders sein. Wenn hier jemand ist, der sein Leben noch nicht mit Jesus lebt, dann ist das die Botschaft auch dieses Psalms. Es ist einfach eine gute Sache, umzukehren, neues Leben zu bekommen. Und das kann jeder jeden Augenblick tun, dieses neue Herz bekommen, den neuen Geist von Gott bekommen und wie David dann erleben, dass Gott das Leben neu macht. Aber David hat es ja erlebt, als er schon lange mit Gott unterwegs war. Und deswegen geht es uns natürlich auch als Christen an. Es geht uns als Christen an. Und an dieser Stelle nochmal, habt den Mut. Wenn ihr erkennt, dass jemand in der Gemeinde auf falschen Wegen unterwegs ist, habt den Mut, Leute anzusprechen. Da braucht man ganz viel Weisheit, da braucht man ganz viel Liebe. Und ich glaube ganz bestimmt, dass es David nach seiner eigenen Erfahrung besser konnte als vorher. Und manchmal habe ich so für mich den Eindruck, Gott nimmt auch nicht alle Sünde aus meinem Leben weg, damit ich selber auch immer mal wieder spüre, wie das ist, wenn man gesündigt hat und sich demütigen muss. Damit man nicht so vom hohen Ross herabkommt und den anderen meint zu belehren, sondern Ja, David konnte sagen, ich habe selbst erlebt, wie ich mich in die Sünde verstrickt habe. Ich habe erlebt, wie Gott mich befreit hat. Und deswegen sage ich dir, lass du dich auch auf diesen Weg dann ein. Und ein letzter Schritt, neues Leben erfolgt dann auch über das persönliche Leben von David hinaus in der Gemeinde, beziehungsweise damals für Jerusalem. Vielleicht habt ihr eben beim Beten auch gestutzt, was dieser Vers 20 in diesem ganzen Psalm denn wohl treibt. David betet ganz am Schluss, tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. So nochmal zur Erinnerung, es ging um ihn, um seine Sünde. Es geht darum, dass er erfahren hat, Vergebung tut gut, Umkehr ist ein guter Weg. Was macht jetzt dieser Vers über die Mauern von Jerusalem an dieser Stelle? Ich glaube, es hat mit Folgendem zu tun. David hat nicht nur als Privatperson gesündigt, sondern er hat als König gesündigt. Und in dem Moment, wo er als König sündigt, sündigt er eben auch in seiner Funktion als König. Und das hat dann natürlich direkte Auswirkungen auf die Stadt, auf das Volk. Und deswegen steht im Alten Testament immer wieder die Ermahnung, gerade an die Könige, dass sie treu mit Gott leben. Und die ganze Geschichte Israels schreit das hinaus. Wenn der König versagt hat, ganz schnell das Volk dann auch. Und deswegen funktioniert es dann noch umgekehrt. Wenn der König, wie hier David, zur Buße kommt, zur Einsicht kommt, wenn Gott ihm ein neues Herz schenkt, dann wirkt sich das umgekehrt positiv dann auch auf die Stadt und auf das Volk aus. An der Stelle predige ich mir das jetzt erst nochmal selber, aber es betrifft alle, die in der Gemeinde Verantwortung tragen. Es betrifft alle, die in der Gemeinde auch an unterschiedlichen Stellen mit Leitungsdiensten beauftragt sind. Es ist nicht egal, wie wir leben. Es ist nicht egal, ob wir immer wieder auch in der Vergebung und aus der Gnade heraus leben, sondern es hat was mit unserem Dienst zu tun. Und wenn wir das nicht ernst nehmen als diejenigen, die Verantwortung tragen, dann wird sich das auswirken. Das kann ja nicht anders sein. Wenn ich selbst nicht mehr in Ordnung bin mit Gott und gehe zu anderen und will ihnen was erzählen, dann wird das schwierig. Und die Menschen, ihr merkt es ja auch. Paulus schreibt an einer Stelle, ich will nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. So steht es in der Lutherbibel. Und das ist genau das, was David hier, glaube ich, zum Ausdruck bringt. Festgehaltene Sünde ruiniert unseren Dienst. Ruiniert ganze Gemeinden. Auch davon gibt es leider erschütternde Zeugnisse. Und umgekehrt, wenn diejenigen, die Verantwortung tragen, in Kleingruppen, im Kindergottesdienst, Ältestenkreis, Lothar, du als Pastor, hast aber schon vorher gewusst, das ruiniert nicht nur unser Leben, sondern hat darüber hinaus viele Auswirkungen. Und deswegen einfach die Einladung an alle, die sich an dieser Stelle jetzt angesprochen fühlen, nehmt auch das ernst. Und hört das Positive. Wenn ihr regelmäßig eure Schuld zu Gott bringt, dann öffnet ihr auch die Kanäle für den Segen Gottes. Und Blick auf die Gemeindeleitungswahl, die jetzt ja auch ansteht. Wenn ihr vor diesen Listen steht und die Namen durchgeht, die Gemeindemitglieder, überlegt auch einen kleinen Augenblick, ob die Leute, die ihr vorschlagen wollt, Leute sind, die in dieser Stelle ihr Leben mit Gott in Ordnung haben. In 1. Timotheus 4 steht, dass eine Warnung von Paulus an Timotheus selbst. Und da steht, er soll sich in der Frömmigkeit üben. Ich kann es mal wieder nach Luther zitieren. Das heißt, Menschen, die Verantwortung in der Gemeinde tragen, müssen Leute sein, die im Glauben leben. Die selber in der Bibel lesen, die selber beten. Habt den Mut. Wenn ihr den Eindruck habt, da ist jemand, der könnte geeignet sein für die Gemeindeleitung, geht auf ihn zu und sagt, du, ich habe den Eindruck, dich vielleicht für die Gemeindeleitung vorzuschlagen. Mich würde mal interessieren, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Gebetsleben und von deinem Bibellesen. Nicht so ein schöner Gedanke, aber wichtig, oder? Nach welchen Kriterien wollen wir denn Leute für die Gemeindeleitung auswählen, wenn nicht nach diesen Kriterien, ob jemand mit Jesus unterwegs ist, ob jemand die Bibel liest, ob jemand betet, das sind die entscheidenden Geschichten. Hat mich übrigens in Berndorf auch keiner gefragt. Hätten sie aber sehr wohl tun sollen, weil das wirklich das Entscheidende ist. Komm zum Schluss und fasse es nochmal zusammen. Wir haben gesehen, hoffentlich habt ihr es auch gesehen, dass Umkehr Not wendet. Und dass Umkehr deswegen ein guter Begriff ist. Das ist was Tolles. Habt ihr euch schon mal so richtig verfahren mit dem Auto? Also so richtig? Ja. Und wenn man dann entdeckt, da ist der richtige Weg. Das ist doch toll, oder? Als ich so nach Berndorf gezogen bin, habe ich viel angefangen, Fahrrad zu fahren, am Anfang ohne Karte. Also ich kenne Gegenden in Waldeck, die wollte ich nie kennenlernen, die kennt auch sonst kein Mensch. Also Forstarbeiter, die kennen die. Und ich bin da manchmal in dem Wald rumgeirrt und habe irgendwie verzweifelt gesucht, wo ist die Sonne, da ist Norden, ich muss nach Süden, also weg von der Sonne. Und das ist toll, wenn du dann den richtigen Weg wiederfindest. Das ist echt was Gutes. Und deswegen ist Umkehr wirklich was Gutes. Wir haben gesehen, sie setzt Sündenerkenntnis voraus durch Gottes Wort, durch unser Gewissen, geprägt vom Wort Gottes und auch durch Menschen, wenn wir es denn zulassen, dass sie uns ansprechen. Bewirkt alles durch den Heiligen Geist. Und das führt zweitens dazu, dass wir Gott darum bitten, dass er uns reinigt. Nur Gott kann unsere Sünde vergeben und dazu hat Jesus am Kreuz die Grundlage geschaffen. Ich erinnere nochmal an den Bibelvers, den ihr auswendig lernen sollt. Wer weiß wenigstens die Stelle noch? 1. Johannes 1, Vers 9. Gut. Und drittens, Umkehr ermöglicht dann neues Leben. Durch das neue Herz, was Gott uns gibt, dadurch, dass wir auch den Mut haben, auf andere zuzugehen und dadurch, dass Gott dann Segenskanäle öffnet, auch im Leben von denen, die Verantwortung in der Gemeinde tragen. Lasst uns beten und soweit es geht, bitte im Stehen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass David uns Anteil gegeben hat an seinen bitteren Erfahrung auch mit Sünde, dass er das nicht versteckt hat. Und so können wir auch lernen, wie gut es tut, umzukehren zu dir zurück oder vielleicht auch erstmalig zu dir zu kommen und dass das die Not in unserem Leben wenden kann. Und wir danken dir für dein Wort, für deinen Heiligen Geist. Danke dafür, dass du durch unser Gewissen redest. Wir danken dir dafür, dass wir auch als Gemeinde zusammenstehen können und dass wir einander auch diesen wichtigen Dienst tun können, uns hinzuweisen auf das, was in unserem Leben nicht gut ist. Und schenk dazu Weisheit und wirke du durch deinen guten Heiligen Geist. Und so bitten wir dich auch für die Leitenden in dieser Gemeinde, dass du ihnen immer wieder auch diesen offenen Kanal zu dir schenkst, ein Bewusstsein auch für ihr eigenes Leben. Und so befehlen wir dir auch die bevorstehende Wahl der Gemeindeleitung an. Und danke, lieber Herr, dass du dafür sorgst, durch deinen Heiligen Geist, dass wir so leben können, dass wir dich damit ehren. Amen.